Der JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert hat der Wochenzeitung Die Zeit ein Interview über seine Vorstellungen zum Sozialismus gegeben und erntet dafür viel Kritik. Kühnert hatte unter anderem gesagt, er halte es für denkbar, dass Unternehmen wie beispielsweise BMW vollständig von den Angestellten kontrolliert werden könnten. Gegenwind bekam er nicht nur von Union und FDP, sondern auch aus den eigenen Reihen.
Spanien steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Weder das rechte noch das linke Lager konnten bei der Parlamentswahl gestern eine klare Mehrheit erreichen. Das beste Ergebnis mit knapp 29% der Stimmen erzielten die regierenden Sozialdemokraten unter Ministerpräsident Sanchez. Die konservative Volkspartei PP wurde zwar zweitstärkste Kraft, verlor aber die Hälfte ihrer Mandate. Mit der Formation Vox zieht erstmals eine rechtspopulistische Partei in das spanische Parlament ein.
Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 92 schon, ach du Scheiße, vom Jungpolitischen Podcast zusammen mit Roman.
Ein wunderschönes erstes Maiwochenende und mit Simon.
Hi.
Ja, und an diesem Maiwochenende haben wir wieder zwei bombastische Themen vorbereitet. Einmal die Diskussion, über die gefühlt die ganze Republik spricht. Der Old-Left-Kommunist Kühnert hat den Sozialismus in Deutschland wiederbelebt. Also Marx ist auferstanden, wie Jesus, nur ein bisschen später. Und wir werden jetzt alle in einer sozialistischen Zwangsdiktatur weiterleben müssen. Das könnte man zumindest glauben, wenn man so manchen Politikern zugehört hat, wie die denn auf Kühnert reagiert haben. Wir wollen uns das ganze Thema mal inhaltlich angucken und auch die mediale Berichterstattung dazu. Das ist unser erstes Thema. Und beim zweiten Thema gucken wir etwas nach España.
Sí, España ist unser Land, denn dort wurde gewählt und ich denke mal, Wahlen begleiten den Jungpolitischen Podcast schon praktisch seit den ersten Folgen. Jetzt haben wir uns entschieden, mal auf das Ergebnis zu warten und nicht schon vorher zu schauen und zu besprechen, was da passiert. Und tatsächlich gab es dort eine relative Überraschung, denn entgegen des europäischen Trends, eigentlich könnte man meinen, jetzt in den letzten Jahren, haben sich dort nicht die rechten Kräfte durchgesetzt. Klar, die rechte Partei Vox ist ins Parlament eingezogen.
Über die wir auch schon mal gesprochen hatten, by the way.
Das stimmt.
Als die Andalusien-Lokalwahl war, ja.
Richtig. Aber trotz allem muss man das Ganze doch als einen Wahlsieg der Sozialdemokraten betrachten. Wie es dazu gekommen ist, was das zu bedeuten hat, ist dann unser Thema Nummer zwei.
Ja, aber zuerst hören wir uns mal an, was Genosse Kühnert gesagt hat und Simon hat dazu einen Beitrag vorbereitet. Viel Spaß.
Und bevor wir diesen Beitrag hören, kommen wir zur Kategorie Das Update.
Ja, okay, jetzt sind wir quitt. Ich hatte das letzte Woche, du hattest letzte Woche was komplett vergessen und ich habe diese Woche was komplett vergessen, ja. Wir wollten ins Update gehen und zwar gab es Entwicklungen bei zwei Themen, die wir angeschnitten haben. Einmal bei der Causa Assange und zwar, wer sich erinnert, Assange ist ja der Gründer von WikiLeaks, der auf WikiLeaks vielen Whistleblowern eine Plattform geboten hat und er wird ja verfolgt, weil in den USA ist er angeklagt wegen sowas Ähnlichem wie Verrat. In Großbritannien ist er angeklagt, weil er die Auflagen der Justiz verletzt hat, weil er in die äquatorianische Botschaft ja geflohen ist.
Genau.
Und in Schweden gibt es noch ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs. Und er ist jetzt verurteilt worden wegen der Nichtbeachtung der Auflagen in Großbritannien.
Genau, er ist ja auch in Großbritannien dann, ja, beziehungsweise in der äquatorianischen Botschaft, aber von von Londoner Streitkräften festgenommen worden und ist jetzt auch erstmal für die Verbrechen sozusagen, die er sich dort hat zu Schulden kommen lassen, und zwar eben den Verstoß gegen die Kautionsauflagen, verurteilt.
Ja, für knapp ein Jahr, das hatten wir vergessen zu sagen. 50 Wochen sind es, glaube ich, genau, aber ich weiß es nicht.
Richtig.
Ja, und das zweite Thema kannst du ja vielleicht mal zusammenfassen.
Ja, genau. Wir haben ja schon auch mal über den Mueller Report gesprochen. Das ist, glaube ich, inzwischen schon einige Wochen dann doch her, als der zuerst zumindest nicht veröffentlicht wurde, aber vom von dem, was wir als Justizminister bezeichnen würden, von William Barr damals an die Öffentlichkeit sozusagen getragen worden, aber eben in seiner Interpretation, und der ist natürlich nicht politisch unabhängig, sondern steht auf einer Seite mit Donald Trump. Dann irgendwann wurde der Mueller Report, so wird er ja genannt, über den wir auch gesprochen hatten, ja praktisch fast in Gänze bis auf, veröffentlicht, bis auf ein paar Sachen, die man eben ja aus legalen Gründen streichen muss. Und jetzt ist dann eben herausgekommen, dass die Darstellung, die William Barr eben über diesen Mueller Report, eben seine Interpretation an die Öffentlichkeit und an den Präsidenten weitergegeben hat, doch nicht ganz so korrekt ist und dass zumindest viele Details ausgelassen wurden. Und auch Robert Mueller selbst, der Sonderermittler, hat inzwischen bekannt gegeben, dass oder sich geäußert dementsprechend, dass William Barr ihn nicht korrekt wiedergegeben hätte, obwohl wir damals ja dann, glaube ich, in der Folge auch gesagt hatten, dass Bill Barr das jetzt komplett falsch wiedergibt, ist relativ unwahrscheinlich. Aber, also ganz falsch hat das auch nicht wiedergegeben. Donald Trump droht jetzt vermutlich doch auch keine Verurteilung. Aber viele eben ja durchaus spannende Details wurden in dieser kurzen Zusammenfassung eben nicht erwähnt. Das ging so weit, dass Robert Mueller selbst sich dann falsch wiedergegeben gefühlt hat.
Damit kannst du jetzt aber erstmal das Update vielleicht schließen.
Das war das Update.
Ja, und in den USA ist es ja relativ, oder passiert es zumindest häufiger, habe ich den Eindruck, dass es so eine richtige öffentliche Hysterie gibt, so einen richtig öffentlichen Aufschrei und dass die Republikaner irgendwelchen linkeren Demokraten Sozialismus vorwürfen und Vergleiche mit Venezuela machen. Und das ist witzigerweise jetzt
schon auch als Obama-Präsident war.
Ja, und das ist jetzt witzigerweise auch in Deutschland der Fall. Und Simon hat das Ganze mal in einem Beitrag zusammengefasst.
Am Tag der Arbeit veröffentlichte die Zeit ein Interview mit Juso-Chef Kevin Kühnert, das kurz darauf große Wellen in der deutschen Berichterstattung schlug. Kühnert wurde von der Zeit zu seinen Ansichten rund um das Thema Sozialismus ausgequetscht. Obwohl dieser in seinen Antworten relativ vage blieb, erregten einige Ausschnitte zahlreiche Gemüter, sogar innerhalb der SPD. Der Bundestagsabgeordnete Johannes Karst twitterte zum Beispiel: Was für ein grober Unfug, was hat der geraucht? Legal kann das nicht gewesen sein. Was genau hat Kühnert denn tatsächlich gesagt? Das volle Interview gibt es bei Zeit Online hinter einer Paywall zu lesen. Auffällig ist, dass Kühnert meistens offen lässt, was genau er mit demokratischem Sozialismus tatsächlich meint. Auf die Frage, ob es im Sozialismus BMW, die Deutsche Bank und Siemens geben dürfte, antwortete Kühnert: Auch der Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten. Das Ziel ist vielmehr demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und was wir produzieren. Als nachgefragt wird, was das konkret heiße, schwenkt Kühnert auf das Thema Waffen um. An der einen oder anderen Stelle konnten die Zeitautoren dann Kühnert tatsächlich aber doch die eine oder andere Aussage entlocken, mit der sich Schlagzeilen machen lassen. Immer wieder fällt dabei der Begriff Kollektivierung. Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar, heißt es dabei an einer Stelle. Am Beispiel BMW äußert sich Kühnert mit dem Satz: Mir ist weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW staatlicher Automobilbetrieb steht oder genossenschaftlicher Automobilbetrieb oder ob das Kollektiv entscheidet, dass es BMW in dieser Form nicht mehr braucht. Wer dieses Kollektiv ist, wann und wie genau diese Pläne abgeschlossen werden sollen, blieb aber offen, auch wenn viele Zeitungen anders titelten. Zur Wohnungsfrage hieß es: Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Am Freitag äußerte sich dann auch der BMW-Betriebsratschef mit den Worten: Für Arbeiter deutscher Unternehmen ist diese SPD nicht mehr wählbar. Kühnert selbst verteidigte sich auch gegen den Gegenwind aus der eigenen Partei mit Verweisen auf das Godesberger Programm und das aktuelle Grundsatzprogramm der SPD. Dass Kevin Kühnert hier, so wie du es in deiner Einleitung ja gesagt hast, Sozialismus vorgeworfen wird, ist in diesem Fall ja gar nicht so falsch. Es ist aber spannend, dass ihm das überhaupt jetzt auf einmal zum Vorwurf gemacht wird, denn er ist eben Vorstands, oder ich weiß nicht, wie das bei ihm heißt, Vorsitzender auf jeden Fall, der jungen Sozialisten, der Jusos bei der SPD. Also eigentlich keine große Überraschung jetzt das Ganze. Trotzdem eben ein riesen Aufschrei, bei dem auch ja vieles aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Insgesamt kann man natürlich aber ganz klar sagen, dass wovon er spricht, ist zumindest in Ansätzen tatsächlich Sozialismus. Surprise.
Also das Wort Sozialismus ist sehr dehnbar. Also ich würde das sagen, das sind sozialistische Maßnahmen innerhalb eines marktwirtschaftlichen Systems. Also wir sprechen genau, ja, das kann man sagen. Von Kollektivierung oder von Enteignung ist ja auch ein Wort, was man verwenden kann, was ein bisschen anders geladen ist, aber was die Sache auch schon noch beschreibt. Und das trifft den Nagel in gewisser Weise dann schon auch auf den Kopf. Allerdings, wenn wir jetzt mal die inhaltliche Schiene, die wollen wir ja gleich durchdiskutieren, jetzt erstmal nur auf die reine mediale Antworten und die mediale Aufmerksamkeit und die mediale Hysterie.
Das sträubt sich in mir eigentlich schon alles, weil eigentlich hasse ich genau das, denn wie gut, wir sind jetzt vielleicht keine Journalisten und Berichterstatter, aber auch die begehen eben, oder gerade die, habe ich den Eindruck, begehen jetzt auch immer mehr in Deutschland den Fehler, nicht über Inhalte zu sprechen, sondern nur darüber, wie Inhalte, die gar nicht so richtig wiedergegeben werden, denn ankommen bei der Bevölkerung, bei SPD-Mitgliedern, bei anderen Leuten, vielleicht beim Koalitionspartner, bei Politikwissenschaftlern. Also über Kevin Kühnert wird berichtet und es wird auch gesagt, der hat irgendwie über Sozialismus gesprochen, aber das kommt nur im Nebensatz und dann, wie kommt das an? Wer sagt was? Aber das, finde ich, ist nicht die Aufgabe von Berichterstattung, sondern Berichterstattung hat zu klären, worum es geht und da soll nicht immer sagen, okay, was weiß ich, der Klimawandel ist Thema, was sagt Donald Trump, was sagen die Wissenschaftler, sondern die sollen dann auch mal sagen, okay, der Klimawandel ist Thema, er existiert, so zum Beispiel. Und jetzt gerade hier, das ist, weiß ich nicht, ob man das jetzt die perfekte Analogie war, aber auch jetzt bei der Kühnert-Debatte, es wurde nicht viel darüber gesprochen, zumindest in der Berichterstattung, was Kevin Kühnert tatsächlich gesagt hat, sondern darüber, dass Johannes Kahrs ihn fragt, was er geraucht hat, Politikwissenschaftler wurden interviewt, was ist die Strategie, wie kommt das an? Und das stört mich eben so an der Berichterstattung und ja auch an dem Umgang jetzt wieder mit diesem Thema.
Kühnert hat es sogar geschafft, dass am Donnerstag in der Tagesschau um 20 Uhr 2-3 Minuten über seine Aussagen in dem Interview gesprochen sind und dann auch noch gesagt, die ganzen O-Töne von Scheuer und was weiß ich noch wem da zusammengeschnitten worden sind. Also erstmal super Öffentlichkeitsarbeit von Kühner in Sachen Aufmerksamkeitsökonomie und
das kann man sagen, ja.
Und das aber auch wirklich dann nur. Man ist nicht inhaltlich reingegangen. Man hat zum Beispiel nicht gefragt, warum kommt ein Kühnert vielleicht darauf, dass er bei BMW da beispielsweise genauso argumentiert. Warum? Weil beispielsweise
die Geschwister... Es ist natürlich immer schwierig, so absolute Aussagen zu treffen jetzt, auch wenn ich dir natürlich grundsätzlich zustimme.
Aber darf ich ein Beispiel
bringen? Es ist schon auch passiert. Ja, so, ich wollte nur kurz einwerfen, dass es schon auch passiert, aber natürlich größtenteils eben nicht.
Ja, aber warum haben sie zum Beispiel nicht in diesem Tagesschau-Beitrag gesagt, dass Familie Klatt oder die Geschwister Klattenquant, das sind Großaktionäre von BMW, dass die jährlich Millionen und Millionen und Millionen an Renditen aus ihren zahlreichen Aktien bekommen? Hier muss ich mich selber etwas korrigieren, denn in diesem speziellen Interview wurde unter anderem auch Jan Korte interviewt und er hat genau dieses Argument gebracht. Also dieses Argument ist in diesem Bericht schon gefallen. Das ist ja vielleicht ein Punkt, wo Kühnert sagt, das finde ich aus meiner Position ungerecht. Oder wenn man die andere Seite sieht, warum könnte das beispielsweise problematisch sein, wenn man so ein Unternehmen vergesellschaftet in Sachen von unternehmerischen Leistungsanreizen und Grundpositionen von Marktwirtschaft, von unserer sozialen Marktwirtschaft. Das sind ja zum Beispiel so Punkte, die man hätte mal inhaltlich aufarbeiten können und nicht, dass man einfach nur sagt, ja, das hat Scheuer gesagt, das hat Kühnert gesagt, das hat der und der gesagt.
Also es ist auch schon passiert, es gibt zum Beispiel irgendwie einen Spiegel-Faktencheck, die sich das dann genau angucken und auch Kühnert vorwerfen, dass er ausgerechnet BMW nimmt, die nun gerade eigentlich dafür bekannt sind, dass sie auch einfache Arbeiter relativ gut bezahlen. Also da hat man sich dann tatsächlich angeguckt, warum BMW trifft die Aussage zu, auch dieser Faktencheck hat sich auch noch um mehrere andere Sachen gedreht, also es gibt auch Menschen, die da inhaltlich werden, aber es ist schon sehr auffällig. Ich habe nicht die Tagesschau, sondern die Tagesthemen gesehen und da ist das Ganze dann immer noch weiter aufbereitet worden und also, keine Ahnung, es wurde Scholz gezeigt, seine Reaktion, es wurde Kahrs Tweet, den ich ja jetzt auch in meinem Beitrag hier zitiert habe, gezeigt, 2 Politikwissenschaftler noch, die das eingeordnet haben, statt mal wirklich aufs Thema zu kommen. Ja,
ich wollte noch einen Punkt zur politischen Reaktion. Und zwar ein Tweet der Jungen Liberalen, das ist die Jugendorganisation der FDP. Und ich lese einfach mal vor. Man sieht da, um den Tweet vielleicht zu beschreiben, man hat den Text und man sieht ein Bild von Ria Schröder, das ist die Vorsitzende der Jungen Liberalen. Da steht dann auf dem Bild: Lieber Kevin, Sozialismus funktioniert nicht, get over it. Und der Text des Tweetes, da kann man dann lesen: Wir fordern Markt statt Marx, schöne Alliteration. Deutschland braucht eine Gründerkultur, keine wilden Enteignungsfantasien. Wer glaubt, der Sozialismus sei kein autoritäres Konzept, muss dringend mal nach Kuba oder Venezuela reisen. Vielleicht hilft das bei der Bewertung Hashtag Bauen statt Klauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auf dem Niveau von einem Trump. Also wenn jemand stark sozialdemokratisch, von mir aus sogar auch schon Richtung sozialistische Maßnahmen innerhalb einer Marktwirtschaft macht, ist das, muss man die Meinung nicht teilen, aber man kann da nicht sofort mit der Venezuela und Kuba-Keule kommen, weil das sind Diktaturen. Das sind Diktaturen und das ist wirklich trumpesk, wenn man da dann
diese Vergleiche, also ich glaube, das ist ja sogar ein Fakt, diese Venezuela-Keule, das ist ja wirklich eines der beliebtesten, ich sag mal, Stilmittel von Donald Trump, um irgendwie jeden Demokraten irgendwie in die Schranken zu verweisen, ja, schaut mal nach Venezuela. Also ich glaube, das ist dort fast noch ausgerutschter als bei uns. Keine Ahnung, das, weiß ich nicht, sind halt die jungen Liberalen, die sollen dann provozieren und so weiter, mein Gott. Ja, ist halt alles nicht so spannend. Das ist auch, finde ich, also natürlich geht es da irgendwie ums Thema, aber es wird sich nicht richtig mit den Aussagen von Kühnert auseinandergesetzt, sondern es werden diese paar
Zitate,
die auch aus dem Kontext gerissen wurden, angeschnitten.
Was hat das denn jetzt für einen Mehrwert, dass man da
Es hat keinen Mehrwert.
Ja, okay.
Hat keinen Mehrwert, bin ich ja bei dir.
Okay, dann können wir jetzt mal bei inhaltlich werden. Weil du hattest ja schon einen ganz interessanten Punkt angebracht, den du aus Spiegel Online hast, dass die Leute bei BMW tatsächlich ganz gut bezahlt werden. Und das ist allgemein so, dass die Automobilindustrie tendenziell gut zahlt. Also auch die Leute bei
die Deutsche.
Ja, das meinte ich, bei Audi, bei Porsche. Also ich meine jetzt natürlich nicht die Leute, die irgendwo in Afrika die Rohstoffe daraus kloppen, das ist natürlich ein anderes Thema, aber die deutschen Beschäftigten bei Audi, bei Porsche, bei Volkswagen, die verdienen anständiges Geld und ich denke, das sind jetzt keine Leute, die irgendwie aufstocken müssen. Dementsprechend kann man sagen, dass hier dieses Prinzip, jemand baut ein Unternehmen auf, sorgt für gut bezahlte Jobs, was ja einer der Hauptgedanken von Marktwirtschaft auch ist, dass das in diesem Bereich teilweise auch funktioniert. Warum ich teilweise sagen wollte, natürlich kann man jetzt bei der Automobilindustrie kritisieren, dass die zu technologisch rückständig sind oder technologisch nicht zukunftsgewandt genug. Das ist vielleicht besser, dass die Elektromobilität da was verpennt haben und da jetzt ein paar Arbeitsplätze vielleicht langfristig verloren gehen werden. Das ist, denke ich, ein Punkt. Aber man kann erstmal so sagen, es ist jetzt nicht so, als ob die Automobilangestellten die Paketboten sind, ne?
Das Problem ist bei dem Begriff funktionieren immer, was das am Ende heißt. Heißt funktionieren, die Welt geht nicht unter. Nee, natürlich, Kapitalismus funktioniert in der Hinsicht, es gibt eine Automobilindustrie, die Autos produziert. In der Hinsicht funktioniert das natürlich. Heißt funktionieren, dass keine Menschen ausgebeutet werden, dann funktioniert der Kapitalismus, du hast es ja auch angeschnitten, auch hier nicht, denn zwar wird vielleicht in Deutschland ein angemessenes Gehalt bezahlt, aber man muss mal nur die ganzen Einzelketten zurückverfolgen, wo kommen welche Rohstoffe her, und dann merkt man ganz schnell, da werden eben doch Menschen für ausgebeutet. Ich glaube aber, das ist gar nicht unbedingt der Punkt, den Kevin
Kühnert wollte. Aber deshalb finde ich deine Kritik auch fair. Aber da kann man ja vielleicht auch aufspringen, um deinem Punkt da sofort die Kraft was zu nehmen. Renault, französischer Autohersteller, der teilweise dem Staat gehört, hat Renault keine Menschenrechtsverletzung bei der Rohstoffbesorgung, wäre mir neu. Dementsprechend würde ich da jetzt nicht den Mehrwert sehen.
Kühnert möchte aber auch keine Verstaatlichung, ne? Das ist auch wichtig, haben auch ganz viele falsch verstanden. Kühnert spricht nicht von Verstaatlichung, sondern von Kollektivierung, aber
ja, also staatlicher Automobilbetrieb oder genossenschaftlicher, also Genossenschaft und staatlich ist natürlich was komplett anderes. Die Volksbank ist eine Genossenschaft, das heißt, da sind viele Privatpersonen zusammen, die sozusagen viele kleine Unternehmer sind, die eine große Genossenschaft haben. Und staatliches Unternehmen war da beispielsweise früher mal die Telekom oder früher mal die Bahn. Das ist ein Unterschied. Aber er hat ja auch gesagt, mir ist es weniger wichtig, ob am Ende auf dem Klingelschild von BMW staatlicher Automobilbetrieb oder steht oder genossenschaftlicher Automobilbetrieb.
Aber aus dem Kontext, es geht hauptsächlich um Kollektivierung. Ja. Was er sich vorstellt, ist, dass in einer zu Ende gedachten Utopie, denn das ist ja auch ganz wichtig, das zumindest ergibt sich aus dem Kontext war dieses Interviews, war nicht Kevin Kühnert, was sind die Maßnahmen der nächsten 3 Monate, um soziale Strukturen in Deutschland zu schaffen, sondern was verstehen Sie unter Sozialismus? Das bedeutet für mich, Kevin Kühnert soll seine utopischen Pläne darbieten, ne? Also auch ganz wichtig. Und da ging es ihm eben in einer sozialistischen Utopie darum, dass die Arbeiter eines Unternehmens das Unternehmen selbst leiten, kollektiviert heißt, die haben ein Stimmrecht dann und können halt selber die Sachen beschließen und nicht eine Familie, wie es bei BMW dann eben ist, die ja praktisch ganz viel Geld verdient und alleine die Entscheidung ja auf undemokratische Art und Weise dann
trifft. Ja, also erstmal Korrektur, um das vielleicht, also nicht dagegen, sondern um das einzuordnen. Es ist schon so, dass du da die starke Aktionärs- oder Aktienkonzentrierung auf ein paar wenige hast, gerade beim BMW mit den Familien Klatten-Quandt. Und dass die auch mehr Macht haben als jetzt Arbeitnehmervertretung. Aber was halt einer der fundamentalen Unterschiede von dem rheinischen Kapitalismus, den wir hier in Deutschland haben, und zu ja einer deutlich marktorientierten Interpretation von Kapitalismus, die man in angelsächsischen Ländern wie Großbritannien und den USA hat, ist, dass wir eine wirklich starke Arbeitnehmervertretung haben. Das heißt, wir haben Aufsichtsrat, der ist zweigeteilt. Wir haben Gewerkschaften, deren Einfluss natürlich was abnimmt. Aber da kann man jetzt auch nicht dem Kapitalismus den Vorwurf machen, dass weniger Leute in Gewerkschaften gehen. Da muss man vielleicht mentalitätsmäßig was machen. Was ich sagen wollte, ist, dass Deutschland da gar nicht mal so schlecht dran ist im Vergleich von der Arbeitnehmermitbestimmung. Aber natürlich kann man es immer noch besser machen, wenn man das will.
Auch das würde ich aber sagen, ist nicht was, also Kevin Kühnert hat nichts Gegenteiliges behauptet. Ich glaube, Kevin Kühnert ist sich bewusst.
Ja, aber das ist ja eine Notwendigkeit. Brauchst du, musst du wirklich diesen, auch in der Utopie, diesen radikalen Schritt machen, dass du sagst, die aktuelle Situation ist so schlimm, dass wir den harten Schritt der vollständigen Kollektivierung machen müssen.
Und ja, da das ist ich dann sagen, eben Ansichtssache. Also,
ja, da würde ich halt sagen, würde ich halt eher nicht sagen, weil das ist jetzt auch wieder so ein theoretisches Wort, aber Privateigentum an Produktionsmitteln und das ist dann halt größer gedacht, auch so ein Unternehmen, ist halt auch ein Kernfundament von einer Marktwirtschaft, die man braucht, damit du Leistungsanreize hast, warum du überhaupt Leute hast, die irgendwelche Unternehmen gründen, weil irgendwann musst du ja auch mal, okay, BMW ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es schon ein sehr altes Unternehmen ist, aber irgendwann musst du ja auch mal ein Wirecard oder ein SAP gegründet worden sein. Und wenn du dann nicht den Anreiz gehabt hast, dass
sich
vielleicht baue ich da mal was Großes auf, vielleicht kann ich ein bisschen was Geld verdienen, es wird immer größer, kann ich meinen Wohlstand vergrößern. Das ist ja dieser Grundgedanke. Und dass du dabei mit unter den Bedingungen, auf die man gesellschaftlich geeinigt hat, auch noch dafür sorgst, dass die Angestellten Mitspracherecht bekommen und voll gut bezahlt werden. Ich sehe da jetzt nicht so die Notwendigkeit, diesen radikalen Schritt zu machen.
Das ist aber jetzt, also das ist halt jetzt, sag ich mal, Kapitalismus, Marktwirtschaft einmal eins hier, was jetzt gerade aufgezählt hast. Das Problem, was ich habe, und ich finde, das kann man Kevin Kühnert auch vorwerfen vielleicht, ist, dass du ihm jetzt gerade nicht unbedingt die ganze Zeit überall widersprichst, weil Kevin Kühnert eben sehr vage geblieben ist. Dann kann man jetzt wieder den Politikwissenschaftler fragen, warum hat er das getan, um Wählerstimmen zu sammeln und so weiter. Ist mir jetzt gerade aber erstmal egal, deshalb mache ich es ihm zum Vorwurf, auch wenn da vielleicht eine Intention hintersteckt, weil er wirklich sehr vage geblieben ist und immer wenn die Interviewer der Zeit versucht haben, ihn auf etwas festzumachen. Man sieht das wirklich, da wird immer nachgefragt. Kevin Kühnert weicht aus und bleibt sehr vage und es wirkt so, als ob er entweder irgendwie sich nicht traut, mal zu sagen, was Sache ist, oder als ob er einfach keine Ahnung hat und am Ende selber noch nicht genau weiß, was sein Ziel ist. Und das, finde ich, kann man ihm durchaus vorwerfen, weil ich weiß jetzt nicht, ob Kevin Kühnert, wir hatten ihn ja mal jetzt zu Gast in einer Episode rund um die 50, aber heute nicht. Deshalb weiß ich, wenn er jetzt hier wäre, wäre ich mir nicht mal gerade so sicher, dass er dir hier nicht auch einfach zugestimmt hätte, das wollte ich sagen.
Wir haben ja auch mal über Utopien gesprochen, ne? Wir haben auch über europäische Utopien.
Wir haben mit Kevin Kühnert über Utopien gesprochen.
Ja, genau, ja? Über europäische
das Utopien. Das war unser Hauptthema.
Und uns ist es auch klar, dass wir nicht morgen sofort die Europäische Union komplett umkrampeln können. Das wäre natürlich schön, wenn man es machen könnte, aber es geht nicht so. Und dass man sozusagen auch dieses utopische Fundament mal machen kann, wo man auch in Anführungszeichen was träumt oder was weiter und langfristiger denkt, das ist ja auch was Gutes. Und da ist jetzt aber der Punkt beispielsweise, wir haben jetzt, wenn man mal einen Vergleich machen möchte, bei Europa haben wir gefordert, dass man beispielsweise sehr viel, das ist richtig in einem Bundesstaat oder Nationalstaat sich weiterentwickelt, weil wir einfach glauben, dass das friedenssichernder, wohlstandssichernder ist und einfach ein gutes europäisches Projekt ist und dass man da wirklich, dass es Zeit dafür ist und dass die Alternative ja zu schlecht wäre. So, wenn man das jetzt überträgt, wäre die aktuelle Alternative oder ist die aktuelle Alternative von BMW tatsächlich so schlecht oder auch von anderen Unternehmen, ich möchte es sogar nicht nur auf BMW so festnageln, dass...
Ja, das ist halt, worauf er festgenagelt
wurde. Aber ist das die Situation wirklich so schlecht, dass man da jetzt diesen doch schon radikalen Schritt machen muss und da halt dann eine Kollektivierung vorschlägt? Und das sehe ich halt nicht so.
Also das ist halt Ansichtssache. Ich würde jetzt auch nicht sagen, klar, wir haben in der EU, um jetzt deine Analogie aufzugreifen, Rechtspopulismus, die EU vielleicht auch tatsächlich bedroht. Wie schlimm die Sache ist, zeigt sich vielleicht auch nochmal nach der Europawahl. Aber zu sagen, die EU ist gerade dabei, fundamental zu scheitern, finde ich auch eine radikale Analyse. Trotzdem haben wir beide diese Utopie einer europäischen Republik, auf die wir uns langsam zubewegen möchten. Und bei der wir uns dann auch ja einzelne Sachen vorstellen, wie zum Beispiel vielleicht irgendwann ein gemeinsames Militär. Ich zum Beispiel würde jetzt aber, wenn ich jetzt gefragt werde, soll die EU jetzt ein gemeinsames Militär einführen, wäre ich unsicher, würde vielleicht sogar sagen nein, weil dazu sind die Strukturen noch nicht geschaffen. Erst wenn wir uns weiterentwickelt
aber
haben,
ja
kann man über
Idee.
Solche Maßnahmen nachdenken.
Das ist ein gutes Beispiel.
Aber lass mich ganz kurz die Analogie zu Kevin Kühnert ziehen, weil deshalb mache ich diesen Punkt gerade erst auf. Er wird hier auf die Utopie Sozialismus festgenagelt und sagt dann, ja, wie stellen Sie sich diese sozialistische Utopie vor? Er nennt dann irgendwann zwei, drei Beispiele, die ich hier auch zitiert habe und wird dann jetzt von Kritikern festgenagelt darauf, auf diese einzelnen Beispiele. Dabei ist aber wichtig, dass das für mich zumindest nicht so rüberkommt und ich glaube, man würde ihn auch missverstehen, wenn man sagt, Kevin Kühnert möchte jetzt das, was er im Zeitinterview sagt, sondern er überlegt, wie kann man vielleicht auf eine Utopie des Sozialismus kommen oder diese Vorstellung, die er von Sozialismus hat und was ist wie möchte er, dass es dann am Ende aussieht. Deshalb sagte er auch an einer Stelle, ich gucke gerade, ob ich das hier eben in der schriftlichen Version meines Beitrags ganz schnell finde, ja genau, konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Ich finde diesen Zusatz, konsequent zu Ende gedacht, relativ wichtig und er macht das auch gut klar, weil er eben nicht sagt, jetzt alle Immobilienbesitzer enteignen, sondern er sagt, konsequent zu Ende gedacht und dann sozusagen in irgendwie einer sozialistischen Utopie, irgendwann kann ich mir das vorstellen. Er sagt nicht, jetzt soll jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Trotzdem wird dieser Satz immer nur so zitiert, ohne dieses konsequent zu Ende gedacht. Und ich finde, das spiegelt Kevin Kühnerts Aussagen dann falsch wider, auch wenn man die kritisiert.
Ja, und wenn man das jetzt vielleicht nochmal wieder auf dieses Armee-Beispiel überträgt, wäre das, ich würde jetzt sagen, langfristig bin ich für eine europäische Armee. Das macht das aber auch schon wahrscheinlicher, dass ich sagen würde oder die These unterschreiben würde, ab sofort, wenn Aufrüstung in Anführungszeichen, dann nur noch mit europäischen Projekten oder in der europäischen Zusammenarbeit.
Das kann man nicht sagen.
Ja schon was näher zusammen. Also, ne, wenn man sagt...
Ich will jetzt auch nicht sagen,
dass Kevin Kühnert
das alles gar nicht so gemeint hat.
Er weiß ja, dass wir das jetzt auch nicht irgendwie in so einem er bringt dieses Interview ja nicht in einem kompletten Void, in einem kompletten Nichts, in einem Raum, wo aktuell noch nichts existiert, sondern es gibt schon eine Realität, wo wir auch andere Debatten haben. Und wir haben beispielsweise, wenn wir jetzt bei der Ereignung bleiben, haben wir die Debatten, sollen wir Wohnungsunternehmen in Großstädten, sollen wir die da enteignen? Und wenn er sagt, konsequent zu Ende gedacht in dieser Utopie, dürfte jeder nur sein eigenes Eigentum besitzen.
Genau.
Aber dadurch wird die These, dass er sagt, ja, in dieser Extremsituation bin ich für Enteignung deutlich wahrscheinlicher. Und das sozusagen,
aber trotzdem ist es falsch, ja, das aber, dann so wiederzugeben. Das ist ja wichtig. Aber
wenn du eine Rennstrecke hast beispielsweise, ne? Eine Rennstrecke gerade, eine Kurve nach rechts, noch eine gerade und dann ist das Ziel. Und er sagt, ich möchte zu dem Ziel. Dann ist es, kann er aber nicht sagen, ich möchte links fahren, sondern dann muss er rechts die Kurve fahren, weil er nur so zum Ziel kommt.
Ja, aber das ist eine völlige falsche Darstellung, weil, also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt gerade diese Rennstrecke, also langfahren. Deine Analogie, finde ich, macht nicht so viel Sinn, denn es geht hier gerade darum, dass er eine Utopie beschreibt und sich vorstellt, wie die ist, aber ich glaube, es wäre verkürzt zu sagen, dass er sagt, ich möchte jetzt schon alle Immobilienbesitzer enteignen und zack, weil ich das mir irgendwann so vorstelle. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, wir müssen unser marktwirtschaftliches System in eine Richtung entwickeln, wo am Ende konsequent zu Ende gedacht vielleicht einmal nur jeder über den Wohnraum verfügt, über den er besitzt. Sind, finde ich, zwei deutlich unterschiedliche Aussagen, von denen die eine auch vernünftiger ist als die andere. Inwiefern sie vernünftig ist, ist dann Ideologiesachen, kann man drüber diskutieren. Ist man Kapitalist, ist man Sozialist im Kühnertschen Sinne, auch wenn er hier ja eben sehr vage ist. Aber ich finde es verkürzt dargestellt, wie es hier von vielen passiert, zu sagen, Kühnert wünscht sich, jetzt sozusagen jeder soll nur noch den Wohnraum besitzen, den er hat, sondern in einer sozialistischen Utopie, wie er sich vorstellt, wäre das konsequent zu Ende gedacht. So sind unterschiedliche Aussagen.
Ich denke, das liegt einfach auch daran, dass die Öffentlichkeit und die Menschen gar nicht daran gewohnt sind, dass es irgendwie auch Politiker gibt, die mal längerfristig denken als nur ihre 4 Jahre und ihre aktuelle Amtszeit. Dementsprechend ist das vielleicht ein Grund, warum das so viel interpretiert wird.
Und ich finde, aus dem Interview der Zeit wird deutlich, hier geht es um eine sozialistische Utopie, das ist das Thema, aber aus eben vielen Zweitquellen, die dann einfach nur sagen, Kevin Kühnert fordert, natürlich nicht. Und das ist eben, finde ich, geht dann in der Debatte verloren. Trotzdem würde ich auch sagen, man kann Kevin Kühnert hier einiges vorwerfen, gerade dass er so vage ist.
Ja, aber
es wirkt an vielen Stellen auch wirklich so, als ob er doch nicht so recht weiß, was er möchte und jetzt irgendwie halt nur mal Sozialismus rufen möchte, weil das seine Aufgabe vielleicht A ist und B vielleicht auch irgendwie politischen Hintergrund hat. Und das, finde ich, kann man ihm durchaus vorwerfen, denn also ich habe jetzt nicht wirklich was mitgenommen aus dem Interview. Ich könnte nicht mal sagen, was für Kevin Kühnert demokratischer Sozialismus bedeutet, obwohl das Thema war. Ja,
aber das ist dann vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Bundestagswahlprogramm und einem Grundsatzprogramm. Man kann im Grundsatzprogramm schreiben, wir wollen den europäischen Bundesstaat, aber man schreibt im Bundestagswahlprogramm, schreibt man, wir wollen Initiativrecht fürs Europäische Parlament. Dass das sozusagen der Unterschied ist zwischen langfristige Utopie, die man politisch anstrebt, und kurzzeitige Maßnahmen, um langfristig dieses Ziel zu...
Genau, das meine ich.
Ja. Und darauf wollte ich ja mit meiner Argumentationsstrategie auch drauf, dass man jetzt nicht sagen kann, also es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass Kühnert, wenn Kühnert sagt, konsequent zu Ende gedacht, dürfte jeder nur das Wohneigentum besitzen, das er wirklich haben sollte. Dementsprechend sollten wir jetzt die Konditionen für Wohnunternehmen verbessern. Das wäre nicht logisch, ne? Das wäre sozusagen dann nicht die Kurve nach rechts genommen, sondern nach links genommen.
Na, ich wollte jetzt auch nicht sagen, Kevin Kühnert sagt jetzt, wir sollten irgendwie Unternehmer stärken oder so. Aber er sagt nicht, enteignen jetzt alle, sondern er sagt, in einer sozialistischen Utopie, wie ich sie habe, sieht das so aus.
Und ja, aber dass man auf dem Weg dazu möglicherweise so etwas wie Enteignung braucht, das kann man auch nicht ganz von der Hand weisen. Das ist halt wieder dieses...
Aber das ist jetzt spekuliert, ob er das weiß, ob er das meint, ob er das in Teilen unterstützen würde, wissen wir nicht. Und deshalb finde ich das dann falsch wiedergegeben.
Ja, also das ist dann tatsächlich doch wieder am Ende eine relativ medienkritische Diskussion geworden. Aber
Ich habe ja versucht, auch hier Punkte klar zu machen. Wir wollten ja jetzt nicht über Sozialismus an sich sprechen, sondern über das Kühnert interviewt, die Kühnert.
Ja, aber das könnte man beispielsweise auch mal machen. Wir hatten, wenn man mal irgendwie so eine zeitlose Folge hat, dass man sich einfach mal, 45 Minuten über demokratischen Sozialismus redet, was man sich darunter vorstellt.
Ja, das ist, müssen wir
ja,
mal
aber
schauen,
ne?
Ja. Jetzt sprechen wir erstmal über was zeitnah
ist. Ja, genau. Ist. Und zwar haben da auch Sozialisten, witzigerweise. Das ist ja so, dass in südlichen Ländern die Sozialdemokraten dort Sozialisten heißen. Und in Spanien ist es die Partido Socialista
Obrero Español. Ja, lange die Sozialistische Arbeiterpartei. Ja. Irgendwann, ja. Also relativ zumindest lange, irgendwann hat man sich dann umbenannt. Die wollen aber eigentlich im Prinzip alle das Gleiche. Daran sieht man schon, wie dehnbar Namen sind. Aber du hast sie schon angesprochen. Diese Sozialisten in Spanien haben die Wahl gewonnen. Aus dem Nichts weiß man nicht, wie genau jetzt die Lage dort ist, hat uns Roman zusammengefasst.
In Spanien ist am vergangenen Wochenende innerhalb von 4 Jahren zum 3. Mal ein neues Parlament gewählt worden. Wie es diese große Dichte an Parlamentswahlen vermuten lässt, war auch die Wahl vom letzten Sonntag eine vorgezogene Neuwahl. Der ausschlaggebende Grund für das vorzeitige Stattfinden dieser Wahl war ein gescheiterter Haushaltsentwurf der sozialdemokratischen Minderheitsregierung von Pedro Sánchez. Eben jener Pedro Sánchez konnte in der Nacht vom Sonntag auf Montag mit seiner sozialdemokratischen PSOE überraschenderweise einen Wahlsieg feiern. Die PSOE konnte knapp 29% der Wählerstimmen auf sich vereinen und ist somit stärkste Kraft im Abgeordnetenhaus. Im Senat, der in etwa mit unserem Bundesrat vergleichbar ist, hat die PSOE sogar die absolute Mehrheit erreicht. Ein weiterer Wahlsieger ist die rechtspopulistische Partei Vox, durch die erstmals seit der Franco-Diktatur Rechtspopulisten in das höchste spanische Parlament einziehen. Simon und ich wollen darüber diskutieren, inwieweit dieser Wahlsieg einer sozialdemokratischen Partei ein Vorbild für andere europäische Sozialdemokraten sein könnte. Martin Schulz wundert sich wahrscheinlich, Sozialdemokraten können tatsächlich Wahlen gewinnen, aber Spanien und Sánchez zeigen uns genau das. Sozialdemokraten können Wahlen gewinnen. Und woran das lag, das wollen wir jetzt besprechen. Und das hat, denke ich, auf jeden Fall was mit dem Kontrahenten zu tun. Also die Christkonservativen, die Partido Popular, das ja. ist die Christdemokratische Volkspartei, die haben ihr Ergebnis einfach mal halbiert, sind jetzt bei 16%, also quasi die SPD Spaniens, halt nur christdemokratisch. Und da war so ein klein wenig das Problem bei den Konservativen, dass die den Rajoy, den kennen ja wahrscheinlich viele von euch, der hat ja sein Amt aufgegeben, weil er unter anderem auch Korruptionsvorwürfe hatte. Und da ist jetzt ein neuer Mann am Ruder und er heißt, das muss ich nochmal kurz nachgucken.
Pablo Casado.
Ja, genau. Und der hat einen inhaltlichen Rechtsruck seiner Partei beauftragt. Und
das hat nicht so spannend, ganz.
Ja, und das hat nicht so ganz gefruchtet.
Also, ja, weil ich finde es wirklich spannend, weil eigentlich haben sie den ÖVP-Move gemacht, wenn man sich das mal anguckt. Die ÖVP war ja auch irgendwie alte Partei, alte Christdemokraten, kamen nicht mehr an, haben einen jungen Sebastian Kurz hingestellt, der die FPÖ imitiert hat und zack, sie sind in die Höhe geschossen, haben die Wahl gewonnen, stellen den Kanzler. Und dann hat sich Spanien
kämpfen bestimmt... gegen Pressefreiheit, aber das nur by the way, ja.
Ja, ja klar, aber jetzt einfach, um sich den politischen Erfolg anzugucken. Ja. Also hat es offensichtlich funktioniert, die Taktik. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man in Spanien dann vielleicht auch nach Österreich zum Beispiel geguckt hat und versucht hat, das zu kopieren. Dort ist es aber tatsächlich krachend gescheitert. Denn neue hier Pablo Casado hat auch versucht, sich an Vox anzubiedern und die zu imitieren. Aber das ist tatsächlich nach hinten losgegangen, denn statt dass irgendwie Vox-Wähler zu ihm überlaufen, haben die einfach das Original gewählt und er hat die ganze bürgerliche Basis verscheucht.
Ja,
und viele Menschen, gerade in Spanien, haben sich gesagt, jetzt wo wir eine rechte Bedrohung haben, gerade jetzt müssen wir wählen gehen und die demokratischen Kräfte unterstützen, sodass dann tatsächlich mal wieder in Spanien Antwort auf die aktuelle Politik eher sich dadurch zeigt, dass links überholt wird, wobei hier ja dann doch mit einer recht etablierten Partei.
Ja, also deine Analyse ist auf jeden Fall auch richtig, aber sie ist nicht der einzige Grund, weil die Christdemokraten haben 16 Prozentpunkte verloren und Vox hat nur 10 Prozentpunkte geholt und hat auch 10 Prozent, weil sie vorher nicht angetreten sind, auch nur 10 Prozentpunkte dazugeholt. Das heißt, da sind dann auch 6 Prozentpunkte, die man sich anders erklären muss. Die Christdemokraten da verloren haben, kann man vielleicht auch dann mit den Rechtsliberalen, wie sprichst du die nochmal aus?
Du meinst jetzt die Theodadanos?
Ja, Theodadanos,
Das ist doch, was ich gesagt habe, dass
sie
haben die bürgerliche Basis verjagt. Das heißt, es sind nicht nur einige zu Vox rübergewandert, sondern andere haben eben diesen Rechtsruck nicht mitgemacht, den die Partei gemacht hat. Das ist doch, was ich gesagt habe. Und sind dann gut, zu Theodadanos ist auch nicht gerade die linkste Partei vielleicht rübergewandert, aber gerade auch die Sozialdemokraten sind sehr gestärkt aus der Wahl hervorgegangen. Also finde ich,
dann hatte ich das vielleicht was falsch verstanden, aber man kann sozusagen, diese 16 Prozentpunkte, die man verloren hat, sind nicht nur an Vox gegangen, aber du hattest ja genau andersrum argumentiert. Ja, okay. Soweit so klar, ja. Also auf jeden Fall kann man sich merken für die Zukunft, gerade als angehender Sozialdemokrat, wenn man denn sich in dieser Rolle wähnt, dass man, wenn die konservativen etablierten Parteien nach rechts gehen, dass man nicht mit nach rechts gehen muss, obwohl das Sanchez tatsächlich teilweise auch gemacht hat. Also gerade im Thema Migration hat er sich von der Willkommenskultur was verabschiedet. Aber dass man sozusagen so hofft, dann noch ein paar bürgerliche Wähler dann auch von den Konservativen an sich zu reißen.
Also das kann man, also ich finde aber schon, dass die Analyse durchaus zutreffend ist, dass man hier ganz klar sagen muss, der Rechtsruck ist gescheitert und auch dass die Konservativen haben eindeutig die falsche Strategie gewählt. Die spanische Bevölkerung ist eben nicht dabei, jetzt vielleicht einem eventuellen europäischen Trend zu folgen. Vielleicht bildet sie aber auch einen europäischen Trend gerade ab, den wir haben. Denn ich finde, gerade ich bekomme jetzt in der letzten Zeit so den Eindruck, wo auch das Thema Flüchtlingskrise vielleicht weiter in den Hintergrund gerät, dass die rechten europäischen Parteien und Kräfte an Aufschwung verlieren. Die AfD auch in den Umfragen steigt nicht mehr signifikant und wir führen gerade jetzt, hat man auch vielleicht an Kevin Kühnerts Vorstoß gesehen, vor allem wieder Debatten über durchaus linkere Themen, die die Gesellschaft betreffen und sprechen nicht mehr nur über Flüchtlingskrise, Islam, auch wenn die AfD in gefühlt jeder Bundestagsrede versucht, das zum Thema zu machen. Das ist nicht mehr, was die Bevölkerung beschäftigt. Ich würde deshalb gar nicht so ein schwarzes Bild vielleicht auch über die Europawahl zeichnen, wie es in einigen Medien jetzt vielleicht getan wird. Und oh Gott, da wird sich da die ganze Entwicklung zeigen. Ich glaube, Europa ist gerade an einem Punkt, wo wir diesen Aufstieg der Rechten zum ersten Mal eingebremst sehen.
Ich weiß nicht, ob ich das so sehr unterschreiben würde. Also Spanien ist jetzt ein Beispiel, da wo hat Vox jetzt nicht so gut abgeschnitten, wie man es gedacht hätte. Die AfD ist rückgängig, ja. Aber wenn man sich anguckt, also die PiS-Partei in Polen oder Orban in Ungarn, die haben schon auch immer noch Rückhalt und es ist jetzt nicht so, als ob deren Wählerschaft irgendwie wegbröckeln würde. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich die so voll und ganz zustimmen würde, aber dass es auf jeden Fall teilweise die Entwicklung gibt, dass da Rechtspopulisten bis Rechtsextreme verlieren, das kann man gerade in Deutschland und Spanien schon beobachten. Und da würde ich wahrscheinlich so halb unterschreiben. Also ich würde nur mit dem Vornamen unterschreiben, Nachname würde ich weglassen.
Den Nachnamen setzt du dann vielleicht nach der Europawahl.
Ja, genau. Vielleicht hast du ja recht. Dann muss ich dir ein Bier ausgeben. Wenn wir uns jetzt aber nochmal mit den Sozialdemokraten beschäftigen, weil die haben die Wahl gewonnen, eindeutig. Sie haben in deren Pendant zum Bundesrat die absolute Mehrheit. Da muss sozusagen die ganzen Gesetze nochmal abnicken. Und im Hauptparlament sind sie jetzt die stärkste Kraft. Allerdings ist es noch nicht klar, inwieweit sie da die Regierung stellen. Und in diesen Koalitionsverhandlungen spielt jetzt auch wieder die Katalonien-Frage eine Rolle. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Klar. Die hatten ja eine riesige Staatskrise, weil sich...
Da war ja was.
Ja, genau, darf man nicht vergessen. Denn die Sozialdemokraten wollen jetzt, oder Sanchez möchte alleine eine Minderheitsregierung aufstellen und möchte dann durch die Podemos und durch noch weitere Regionalparteien gewählt werden.
Podemos ist die linke Partei in Spanien. Ja,
links bis linkspopulistisch muss man die vielleicht sogar schon nennen. Und Podemos und Sozialdemokraten alleine haben keine Mehrheit, allerdings fehlen denen dann irgendwie nur noch so 10 Sitze gefühlt. Und die wollen sie dann halt, um sozusagen dann das Kabinett beim Parlament, dass es durchkommt, wollen sie dann diese zusätzlichen Stimmen von den Regionalparteien haben. Und da wollen sie allerdings nicht mit den Katalanen irgendwie zusammen machen, dass die denen auch irgendwie Versprechung machen müssten, sondern die möchten das mit den Regionalparteien aus dem Baskenland, die auch eher konservativ eingestellt sind, wollen sie das erreichen. Und das wird noch ganz interessant.
Wie ist Ja, ich wollte fragen, wie ist das denn mit einer, jetzt trotz allem, ich meine, klar, die Sozialdemokraten oder die Sozialisten haben gewonnen, aber es gibt ja 3 rechtere Parteien in Spanien, wenn man die Ciudadanos noch dazu zählt, die, glaube ich, auch im Vorhinein angekündigt hatten, dass man diese Koalition mit Vox und den Christdemokraten nicht ausschließt. Ist diese Koalition denn trotz allem möglich? Nein, oder?
Genau, dieses Bündnis hat keine Mehrheit bekommen und ist jetzt wohl auch erstmal keine Möglichkeit mehr, weil halt die Sozialdemokraten die Wahl gewonnen haben. Und dementsprechend ist dann halt jetzt die Frage, ob die Sozialdemokraten eine Minderheitsregierung machen und dann von Podemos und Regionalparteien gewählt werden oder, das ist eigentlich, warum ich das Ganze angefangen habe, Podemos möchte nämlich Sanchez nur dann zum Premierminister, ist glaube ich der Titel des Regierungschefs dort, wollen sie ihn nur dann zum Regierungschef wählen, wenn Podemos auch Teil der Koalition ist, also auch Ministerposten hat. Und das ist da jetzt genau der Konflikt, also entweder eine reine sozialdemokratische Minderheitsregierung, die von Podemos und Regionalparteien gestützt wird, oder eine aus den Sozialdemokraten und Podemos, die dann von mit den Regionalparteien die Mehrheit bekommen haben. Und der Unterschied ist halt dann, wenn du nur die Sozialdemokraten alleine hättest, wäre es durchaus auch vorstellbar, dass die mir etwas durch das Parlament bringen gegen den Willen von Podemos, weil dann sich irgendwie die Liberalen sagen, ja, sind wir nicht auch für, dann machen wir das mal mit denen zusammen.
Genau, klassisches Minderheitsregierungsprinzip.
Die Frage, ob jetzt Ciudadanos mit den Sozialdemokraten regiert, das wurde auch noch erwähnt, ist sehr unwahrscheinlich, weil der Chef der Liberalen hat gesagt, dass er das eigentlich eher nicht will, weil die Liberalen relativ klare Kante bezogen haben zum Katalonien-Konflikt, dass sie wollen, dass Katalonien Teil von Spanien bleibt. Und der Sanchez hatte wohl mal mit irgendwelchen Regionalpolitikern aus Katalonien, die auch Separatisten sind, gesprochen. Und das war für den schon zu viel.
Ja, wobei die auch, glaube ich, in diesem Konflikt pro Spanien sind, ne?
Ja, aber die hat mit denen halt gesprochen, weil es möglicherweise halt zu deren Machterhalt wichtig gewesen wäre, dass möglicherweise dann Katalonen...
Ich glaube auch insgesamt, unabhängig von der Frage, ist Ciudadanos, hatte doch ein deutlich anderes Profil. Ich meine, in Deutschland wäre es aktuell auch schwierig vorstellbar, würde ich sagen, dass Sozialdemokraten und FDP miteinander koalieren. Ich habe Ciudadanos aber teilweise als noch konservativer und so weiter wahrgenommen. Bin jetzt aber auch kein hundertprozentiger Politiker, Experte, was spanische Politik angeht.
Ja, also wir haben eine Tradition, eine sozialliberale Koalition hatten wir schon mal in unserer deutschen Geschichte, auch schon recht lange. Allerdings, ist halt schwierig, weil Ciudadanos ist halt auch eine relativ neue Partei noch. Und die sind halt schon eher so Mitte rechts. Also ich weiß nicht, ob ich die, ich glaube, die FDP ist halt wirklich durch und durch einfach liberal bis libertär, aber eher liberal. Das ist, kann man wahrscheinlich,
das ist immer schwierig, ist solche Vergleiche, klar. Aber ich denke, das war ja jetzt auch vielleicht nur so ein kleinerer Teil. Du hast dich ja so ein bisschen, also der kleinere Teil der Folge hier, das ganze Thema, du hast dich ja so ein bisschen jetzt zurückgehalten, vielleicht das noch auf eine europäische Ebene zu heben, bist da etwas vorsichtiger, was wahrscheinlich auch die vernünftigere Position ist. Ist von mir auch eher nur so ein Eindruck, dass wir gerade vielleicht ein Abstoppen, vielleicht sogar einen Rückgang des Rechtspopulismus haben, aber das wird sich in Zukunft noch zeigen müssen. War es das dann erstmal jetzt mit der 92. Episode?
Ja, können wir sagen, also vielleicht um nochmal die wichtigste Quintessenz rauszuziehen, ist, dass wir bei der Andalusienwahl, das war die letzte Folge, bei der wir mal nach Spanien geguckt haben, das erste Mal eine rechtsnationale Partei nach der Franco-Diktatur in dem Regionalparlament hatten. Und jetzt ist es das erste Mal eine rechtsnationale Partei nach der Franco-Diktatur in dem Nationalparlament, also dem größten Parlament in Spanien. Und das ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall in Geschichtsbüchern stehen, höchstwahrscheinlich, ne?
Mein Gott, ich meine, es kann auch sein, dass Vox irgendwie genauso relevant werden wird, wie es bei uns die Republikaner waren. Also Geschichtsbücher, das ist immer so ein großer Begriff. Aber ja, das in gewissen Geschichtsbüchern wird das stehen.
Ja, also wir haben natürlich auch eine relativ rechtsextreme Vergangenheit, wenn man sich so einen gewissen Adolf Hitler anguckt. Allerdings ist das bei Franco halt, der war bis in die 70er Jahre noch in der Macht. Das ist dann vielleicht noch was aktueller, der Bezug. Und dementsprechend ist das vielleicht noch was krasser, obwohl die auch keinen Weltkrieg angefangen haben. Deswegen ist der Vergleich da wirklich was schwierig. Und ich würde dann sagen, ich würde dem folgen, was du vorgeschlagen hast, und zwar die Folge zu beenden. Ihr könnt uns sehr gerne überall folgen, auf allen möglichen Podcast-Apps, bei denen wir verfügbar sind.
Fast so gut wie alles.
Allerdings, ja, halt außer dieser, ne? Aber wer nutzt denn bitteschön dieser? Dann könnt ihr uns auch bewerten, wenn das auch bei den jeweiligen Podcast-Apps möglich ist. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @jupopodcast. Ihr könnt unsere Folge kommentieren, dazu bitte, einfach auf den bitte, Link bitte. In der Podcast.
Ich habe gesagt, bitte tut das, bitte.
Achso, ja. Das ist schwierig, wenn man selber spricht und der andere was sagt, dann versteht man nicht so gut. Ja, ihr könnt jetzt gerne die Themen kommentieren. Gerade Kühnert ist da auch sehr kontrovers gewesen. Der Link ist in der Beschreibung. Und habe ich etwas vergessen?
Nee, nur vielleicht für die Leute, die uns über Spotify hören, dort funktioniert das mit den Links immer nicht. Dann einfach jupopodcast.wordpress.com. Dort könnt ihr kommentieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Jo, ciao.